Sie waren ja gerade kürzlich in den USA, kurz zurückgekommen. Sie haben vielleicht so ein bisschen einen Blick von außen mitgebracht darauf, auf unser Thema heute, wo Europa steht in diesem internationalen Konzert, in diesem geopolitischen Konzert. Deswegen würde ich gern damit beginnen. Wie ist denn Ihr Eindruck davon, wo stehen wir denn gerade?
Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, lieber Georg Knill, liebe Gabi Spiegelfeld, Herr Landeshauptmann, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Also was einmal am augenscheinlichsten ist, auch dort in den USA ist das Leben wieder zurückgekehrt. Also es ist wunderschön zu erleben, dass eine Veranstaltung wie der Salzburg Summit wieder stattfinden kann. Ähnlich ist es in den USA, egal ob in New York oder anderswo, man hat den Eindruck, das normale Leben findet wieder statt. Wie bei uns führt das natürlich auch dazu, dass die Ansteckungszahlen wieder steigen, aber dank Impffortschritt führt das nicht sofort zu einer Überforderung in den Spitälern, und das ist ja das, worauf es eigentlich ankommen sollte. Wie ist der Eindruck, wenn man in den USA ist? Also ich habe das Gefühl, dass die USA wieder mal ein unglaubliches Tempo an den Tag legt, was die wirtschaftliche Erholung betrifft. Die Wachstumsraten in China sind schon angesprochen worden mit 8% oder mehr. USA mit 6-7% liegt da knapp dahinter und deutlich vor uns und anderen Staaten. Und insofern merkt man, das Tempo ist ein hohes. Und dann ist die USA immer wieder natürlich auch bereit, einem Erlebnisse zu ermöglichen, die man sonst nicht wo haben kann. Ich bin bei einer Konferenz gewesen, bei einer Tech-Konferenz in Montana, was man sonst nicht so oft passiert, eher unter den Älteren dann im Raum auf einmal, hat man noch denjenigen gesucht, der mir am ältesten gewirkt hat, nach mir. Stehe mit dem an der Bar und er fragt, wie alt ich bin, sage ich 34, frage ihn, wie alt er ist, sagt er 24, fragt er mich, was ich so mache, sage ich, ja, ich bin einer der wenigen Politiker da aus kleinen Österreich, Bundeskanzler, sagt er, interessant, sage ich, ja, was er so macht, sagt er, ja, er hat gerade ein Startup gegründet, sage ich, aha, alles Gute. Nachdem das Gespräch irgendwie weitergehen musste, habe ich gesagt, und, wie läuft's? Sagt er, ja, ganz gut, Sie haben letzte Woche jetzt eine 7-Milliarden-Bewertung erhalten. Also es ist noch Luft nach oben, aber es ist ganz gut angelaufen. Das sind dann wieder so Momente, wo man es natürlich ein Stück weit mit der Angst zu tun bekommt. Sehr vieles an Wachstum findet mittlerweile im Digitalbereich statt. Im IT-Bereich, im Hightech-Bereich, Österreich, Europa hat großartige Unternehmen, hat Gott sei Dank nach wie vor eine starke Industrie. Wir sind sehr dankbar, dass es die starke Industrie bei uns nach wie vor gibt. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass gerade im Bereich der schnell wachsenden Unternehmen, der Digitalindustrie, sich vieles einfach nicht oder nicht mehr in Europa abspielt. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Ansporn sein sollte.
Aber das ist ja auch nicht nur ein Selbstläufer. Das liegt ja auch daran, dass die amerikanische Regierung immer schon viel investiert in diesen Bereich und dass sie jetzt auch wie wahnsinnig investiert. Also dieses Investitionsprogramm von Biden von mehreren tausend Milliarden. Manche sagen, es ist zu viel, aber jedenfalls führt es dazu, dass die USA so richtig abheben. Wenn wir mal schauen, wie viele tausend Milliarden es am Ende sein werden. Ist Europa da einfach zu zögerlich, in diese Recovery zu nutzen dafür, so richtig rein zu investieren in digitale Infrastruktur, in die Klimaprojekte und so weiter?
Es ist vielleicht ein bisschen eine Glaubensfrage, also aus der Denkrichtung, aus der ich komme. Ich glaube einfach nicht dran, dass alles immer nur durch staatliche Investition funktioniert. Und die Beträge in den USA, die klingen hoch. Wenn man sie dann runterrechnet und vergleicht mit Ländern wie Österreich, dann kann sich alles, was wir im letzten Jahr ausgegeben haben, durchaus sehen lassen. Sowohl die Wirtschaftshilfen als auch die Kurzarbeit und vieles andere. Wir waren da im absoluten Spitzenfeld. Ich stehe auch dazu. Ich glaube, dass es richtig war, in einer Krise viel Geld in die Hand zu nehmen, zu versuchen, dass der Wirtschaftsmotor weiterläuft. Aber zu glauben, dass es nur mit staatlicher Investition gelingen kann, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, der Grund ist viel eher, dass wir oftmals einen zu stark regulatorischen Zugang haben, dass wir, wenn es neue Ideen, neue Innovation gibt, nicht als erstes dran denken, was kann damit alles gelingen, sondern der erste Gedanke ist oftmals die Regulierung. Thema Datenschutz und anderes ist wichtig, aber es gibt kaum einen Teil der Welt, wo der wo das Thema Datenschutz vielleicht sogar noch über der Frage steht, was kann mit Daten alles an Innovation und Fortschritt vorangetrieben werden. Und insofern, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es die staatlichen Investitionen sind. Ich glaube, es ist die Geisteshaltung, es ist die Frage Verfügbarkeit von Kapital, es ist auch die Investitionslust, eine Kultur des Scheiterns. Es ist vieles, glaube ich, wo wir uns durchaus von den USA und anderen Orten was abschauen können. Wir stehen wirtschaftlich nicht schlecht da, weder Österreich noch Europa. Die Europäische Union ist der größte Binnenmarkt und ich glaube, wenn es jetzt gelingt, den digitalen Binnenmarkt zu vollenden, wenn es gelingt, die Geisteshaltung ein bisschen aufzubrechen, dann haben wir alle Chancen. Ich glaube, es besteht nur überhaupt kein Grund für Selbstzufriedenheit, sondern wenn wir uns international umschauen, da sind viele andere nicht unbedingt langsamer als wir.
Lasse ich Sie trotzdem nicht so schnell raus. Also wenn man jetzt Österreich genauer auf Österreich schaut, dann sieht man, dass Österreich eher im hinteren Viertel ist, was die Recovery, also das Wiederaufbauen betrifft, liegt auch am Tourismus, der natürlich langsamer anläuft als andere. Und wenn man sich die OECD-Empfehlungen ansieht, jetzt vom letzten Mai, daher kommen, wird sicher zustimmen, dass die OECD jetzt keine Organisation ist, die normalerweise Staaten rät, möglichst viel auszugeben, aber bei Österreich macht sie das. Also sie sagt, das ist...
Ja, wir tun sie ja eh keine Sorge.
Ja, aber ja, zu wenig, meint die OECD, da ist die Empfehlung, einfach mehr zu investieren in Klima, in digitale Infrastruktur und in Bildung. Und das sind jetzt Bereiche, wo in Wien zum Beispiel werden jetzt Volksschullehre gestrichen, nicht dazugegeben für das nächste Jahr. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, der private Konsum explodiert tatsächlich, also fast plus 5% nächstes Jahr. Der staatliche nur plus 1,1%. Also da ist auch noch Luft nach oben. Bei diesen gezielten Investitionen muss man nachlegen.
Ja, also ich glaube, als Politiker kann ich einmal eins leicht beantworten. Es ist immer angenehmer, Geld auszugeben, als irgendwo einzusparen. Also es war so schwierig, die Pandemie war, aber massiv zu investieren war politisch einfacher als davor in den beiden Jahren, wo wir versucht haben, alles zu tun, um ein ausgeglichenes Budget zustande zu bringen und das nach 60 Jahren auch einmal geschafft haben. Also insofern, ich will da ja gar nicht widersprechen. Ich glaube trotzdem, dass man nicht den Denkfehler machen sollte, zu glauben, dass alles durch die staatliche Investition funktioniert. Ich glaube, die kann ein Teil dazu sein, gut aus der Krise herauszukommen, aber wirklich nur ein Teil. Zu den Bereichen Digitales würde ich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, da hat die Krise gezeigt, dass wir massiv Luft nach oben haben. Die Unternehmen, Gott sei Dank, teilweise deutlich voran im Vergleich zum Staat. In der Verwaltung müssen wir aufholen. Das bedeutet dann nicht, dass es immer teurer sein muss. Ich glaube, dass eine digitalisierte Verwaltung am Ende des Tages sogar schlanker und sparsamer sein sollte. In der Schule wird es in den nächsten 3 Jahren den größten Transformationsprozess aller Zeiten geben. Es wird nicht nur jedes Kind mit einem Endgerät ausgestattet, sondern vor allem werden wir massiv daran arbeiten, ein digitales Klassenzimmer zu bauen, die Lehrer entsprechend auszubilden. Das Verteilen von iPads, das ist die leichteste Übung, das Drumherum und alles zu tun, dass es in der Schule dann auch verwendet und genutzt wird. Das ist die wesentlich schwierigere Übung. Da ist viel vorbereitet worden in den letzten 2 Jahren und das wird mit Herbst ausgerollt. Und was die digitale Infrastruktur betrifft, nehmen wir jetzt gerade 1,4 Milliarden in die Hand in den Breitbandausbau. Also auch da geschieht sehr viel. Aber noch einmal, wenn wir uns die Wachstumszahlen anschauen, dann glaube ich, ist vieles darauf zurückzuführen, dass wir einfach 15% unseres BIPs vom Tourismus abhängen, die ganze Wintersaison verloren haben. Das ist etwas, was noch stark in dieses Jahr hineinstrahlt. Und insofern bin ich mit der Wachstumsprognose von 4% eigentlich relativ zufrieden. Die ist deutlich höher, als wir angenommen hätten. Dass eine Pandemie, wo der Kontakt von Menschen ein Problem ist, natürlich insbesondere auch den Tourismus trifft, die Gastronomie, Kultur, Veranstaltungswesen, Branchen, wo wir in Österreich traditionell sehr stark sind. Das lässt sich leider nicht von heute auf morgen ändern.
Jetzt ist sicher der größte Umbau, von dem Europa steht, ist der Umbau von fossiler Energie auf erneuerbare Energie, also die Klimathematik. Da sind ja jetzt die Ziele klar, die stellt jetzt eigentlich auch niemand mehr in Frage. Die Frage, wie man da hinkommt, ist schon weniger klar und das hat sich ja gerade in den letzten Tagen rund um die Diskussionen um Straßenbau gezeigt. Also Sie haben in Vorarlberg sich für die S18 ausgesprochen. Die Infrastrukturministerin hat wiederum widersprochen. Gestern haben die österreichischen Klimawissenschaftler ihnen ausgerichtet, es geht nicht darum, dass man verzichten soll sollte aber schon seine Gewohnheiten zu ändern und vom Individualverkehr wegzukommen. Jetzt, wo stehen Sie denn gerade in dieser Diskussion, die so jetzt hin und her geht die letzten Tage? Haben Sie eine Antwort an die Klimawissenschaftler?
Ja, die habe ich schon. Also ich glaube sozusagen, nachdem im Sommer sonst politisch traditionell wenig los ist, irgendwie nach 1,5 Jahren manche Medien auch schon Corona müde werden und die Situation ja Gott sei Dank eine bessere geworden ist, gibt es halt jetzt andere Themen, die diskutiert werden.
Aber soll Schlimmeres
werden,
passieren, als dass wir uns über Klimapolitik unterhalten?
Ist total in Ordnung. Ich glaube sozusagen, dass manchmal ein Mix besser ist als die reine Polarisierung und ich glaube, dass manchmal einfach eine sachliche Auseinandersetzung gut tut und wenn man sagt, man muss Gewohnheiten ändern, selbstverständlich kann man über alles diskutieren. Ich bin jemand, der Gott sei Dank beides kennt, Stadt und Land. Ich bin in Wien und in Niederösterreich aufgewachsen. Ich unterschreibe alles, wenn man sagt, man kann in der Stadt, gerade in einer Stadt wie Wien, auf die U-Bahn, auf viele öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen und je mehr Menschen das tun, desto weniger Belastung für die Straßeninfrastruktur, desto weniger Emissionen, alles vollkommen richtig. Ich bin auch aufgewachsen in einer Gemeinde in Niederösterreich, ganz genau gesagt in einer Ortschaft in Zogelsdorf mit ungefähr 100 Einwohnern. Dort gibt's keine U-Bahn, hat sich vielleicht schon durchgesprochen. Dort wird schwer sein, eine Schiene hinzulegen für die 100 Einwohner. Und wenn man dort den Leuten, die täglich zum Arbeitsplatz pendeln müssen, sagt, sie sollen ihre Gewohnheiten ändern, dann fühlen sich die gefrotzelt. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, sich einfach bewusst zu machen, dass es die Notwendigkeit gibt, gegen den Klimawandel anzukämpfen, aber dass wir vieles miteinander in Einklang bringen müssen. Der Präsident der Industriellenvereinigung hat vollkommen zu Recht gesagt, wenn wir Klimapolitik in Europa so betreiben, dass die Emissionen mit den Arbeitsplätzen und den Unternehmen gemeinsam abwandern, also dann kann uns wirklich niemand mehr helfen. Und insofern, ja, natürlich, die Ziele stehen, die Maßnahmen werden auch gesetzt, aber es ist oftmals nicht so einfach, weil die Welt halt bunter ist. Es gibt energieintensive Branchen, wenn die in Europa nicht Unterstützung finden, dann werden sie weiter stattfinden, zu schlechteren Bedingungen, aber anderswo. Es gibt den ländlichen Raum, wo Menschen einfach aufs Auto angewiesen sind. Und insofern, glaube ich, sollten wir die Klimadiskussion ein bisschen positiver führen, nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht aus der Großstadt den Leuten im ländlichen Raum ausrichten, ändert doch bitte eure Gewohnheiten, ne? Ist ja nicht so schwer, nehmt halt die U-Bahn. Also ich glaube, das ist der falsche Zugang. Wo ich eigentlich sehr, sehr optimistisch bin, das ist die Chance, die wir im Bereich Fortschritt und Innovation haben. Bitte denken wir mal zurück, was Solarenergie vor 10 Jahren gekostet hat. Überlegen wir uns einmal, wie die Batterien, die Speichermöglichkeiten vor 10 Jahren waren und wie sie heute sind.
Verdienst von China allerdings, dass sie so billig sind, jetzt die Solarpaneele.
Trotzdem eine massive Entwicklung. Die Pandemie hat es gerade gezeigt. Wir haben in einem Jahr hat die Wissenschaft einen Impfstoff entwickelt. Erforschung, Studien in den Marktbringung, das hat früher ein Jahrzehnt oder länger gedauert. Das heißt, ein vollkommenes Commitment zum Kampf gegen den Klimawandel, aber bitte mit Innovation, mit Fortschritt. Das Auto ist nicht der Feind, sondern die Emissionen sind der Feind. Auch mit einem technologieneutralen Zugang seitens der Politik, damit die Industrie, die Wissenschaft zeigen kann, was sie kann. Dann bin ich überzeugt, dass wir alle unsere Ziele auch erreichen können.
Das klingt super. Klingt super. Trotzdem ist diese Frage des Wie steht trotzdem im Raum. Weil wenn man sich den Verkehr ansieht, dann
haben wir... Habe ich ja versucht, meinen Zugang zu schildern.
Ja, nur wie geht das in 9 Jahren? Wir haben bis 2030 das Ziel, dass der Verkehr 6 Millionen Tonnen CO2 ausstößt. Jetzt waren wir in Pandemie ja bei 20, davor bei 24. Heuer werden wir wahrscheinlich auch eher bei 24 als bei 20 sein. Das heißt, man muss das vierteln und in 9 Jahren, wie soll das gehen?
Also
wenn jeder weiter mit Verbrennerautos fährt, wird es nicht gehen. Wo kommt die Innovation her, die das innerhalb von 9 Jahren dorthin bringt?
Also zunächst einmal würde ich sagen, es ist ein breites Spektrum, das man betrachten muss. Der Verkehr ist definitiv der größte Treiber. Es gibt andere auch noch, Bereiche, die zum Beispiel relativ leicht sind. Wir tauschen gerade extrem viele Ölkessel aus. Es wird sehr viel investiert in Gebäudesanierung. Das ist ein Bereich, der überhaupt nicht wehtut, der teilweise kostenintensiv ist, ja, in dem aber auch viele Arbeitsplätze entstehen und wo es ohne jeglichen Einschnitt, ohne jegliche Einschränkung möglich ist, Emissionen massiv zu reduzieren. Wenn man den Verkehr betrachtet, dann ist in unserem Fall einmal ein großer Teil, zum Beispiel auch der Transit, ist die Frage, ob das immer eine gerechte Rechnung ist, dass wir für die Emissionen verantwortlich sind, wenn wer durch Österreich durchfährt, richtet entlang des Brenners in Tirol viel Unbehagen an. Die würden sich weniger LKWs wünschen, die Emissionen werden aber uns zugerechnet. Also insofern muss man auch einmal im Detail dann hinschauen, wie viel ist der Individualverkehr, wie viel ist Transport, wie viel ist Transit. Und ja, es stimmt, natürlich muss sich was ändern, aber warum bin ich eigentlich auch in dem Bereich relativ optimistisch? Wir haben einen enormen Fortschritt bei der Elektromobilität. Das wird eine Technologie sein, die sich gerade bei der Kurzstrecke, gerade im städtischen Bereich immer mehr durchsetzen wird. Wir haben immer mehr Bereiche in Österreich, wo es eine gute, auch öffentliche Infrastruktur gibt, wo es eine gute Möglichkeit des öffentlichen Verkehrs gibt. Wir haben sowieso den Trend der Urbanisierung. Wir sollten ihn nicht beschleunigen. Ich glaube, wir haben nichts davon, wenn weite Teile des ländlichen Raums ausgestorben sind und alle in den Städten leben, bringt uns nämlich dort dann ganz andere Probleme. Aber wir haben den Trend der Urbanisierung, sind auch viele Menschen, die schrittweise dadurch natürlich auf den öffentlichen Verkehr umsteigen können. Wir werden sicherlich im Bereich Wasserstoff, gerade was den Transportbereich betrifft, noch einen gewissen Schub erleben. Und auch die Verbrennungsmotoren werden besser und besser. Ich glaube, das gehört auch einmal ausgesprochen. Und dann gibt es mit synthetischen Kraftstoffen, E10 und anderen Methoden auch noch Möglichkeiten, hier weiter Emissionen einzusparen. Also in Summe, glaube ich, vieles auf einem guten Weg. Und ich bin total dafür, dass man das Thema diskutiert. Ich bin nur dafür, dass man es realistisch und ehrlich diskutiert. Wenn ich erlebe, dass oft so dahingesagt wird, wir müssen halt unsere Gewohnheiten ändern oder uns einschränken. Jetzt sind gerade die Salzburger Festspiele. Natürlich ist es klimafreundlicher, wenn die nicht stattfinden, wenn alle, die heute da sind, nicht nach Salzburg anreisen. Aber was heißt denn das für den Tourismus? Was heißt das für unser BIP? Was heißt das für die Arbeitsplätze? Also ich glaube, es ist schon die Kunst der Politik, viele Bereiche miteinander in Einklang zu bringen und realistische Lösungen vorzuschlagen. Und ich glaube, die gibt es und ich bin ein Freund der Innovation. Ich glaube an den Fortschritt. Ich glaube, gerade die Pandemie und die Erforschung eines Impfstoffes hat gezeigt, was der Menschheit alles gelingen kann, wenn alle zusammenhelfen.
Eine Frage noch zum Thema Energie. Elektrifizierung bedeutet mehr Strom. Jetzt haben wir zwar viel erneuerbaren Strom derzeit, wir werden aber viel, viel mehr brauchen, wenn so viel elektrifiziert wird. Und auch wenn die österreichische Energiewirtschaft sagt, wir kriegen das hin, gibt es realistische Befürchtungen in der Industrie, dass einfach zu wenig Energie oder zu wenig zuverlässige Energie da sein wird in dieser Übergangsphase. Was können Sie denn als Regierung da antworten? Was können Sie garantieren eigentlich?
Das Wichtigste wäre mal, dass Großprojekte nicht blockiert werden, sondern gebaut werden. Möchte an der Stelle auch einmal betonen, dass es oftmals NGOs sind, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel stark machen und gleichzeitig die sind, die dann Großprojekte in die Länge ziehen oder sogar ganz verhindern. Und die Frage ist vollkommen berechtigt. Mehr Klimaschutz durch auch zum Beispiel mehr Elektromobilität wird nur möglich sein, indem wir auch in der Stromerzeugung und Gewinnung besser werden. Und da gibt es Gott sei Dank nach wie vor einige Großprojekte, die auf Schiene sind, die alle einen wichtigen Beitrag in die Richtung leisten würden, damit es nicht am Ende des Tages eine Rückverlagerung zum Atomstrom gibt. Und darüber hinaus glaube ich, dass, aber da gibt es Berufene auch da im Publikum, dass insbesondere in der Nutzung auch der entstehenden Speicherkapazitäten in der Abdeckung von Stromspitzen, dass da extrem viel Potenzial da ist, so wie im ganzen Verkehrsbereich überhaupt. Eine große Frage ist, fährt man öffentlich oder mit dem Auto? Die wichtigere Frage ist dann aber schon, gibt es bei dem Auto viele Emissionen, die entstehen oder nicht? Und dann gibt es noch Konzepte von Smart Cities und vielen anderen, wo einfach Verkehrsströme besser gelenkt werden können. Also ein Straßenbau und eine Entlastung der Infrastruktur, weniger Staubildung muss nicht automatisch klimaschädlich sein, ganz im Gegenteil. Es kann sogar dazu führen, dass wesentlich weniger Emissionen entstehen und dass es noch dazu schneller und bequemer geht für die Menschen.
Würde ich ganz zum Schluss auf die Pandemie kommen, die ja leider doch nicht ganz vorbei ist. Die Salzburger wissen das genau. Es sind schon einige Bezirke jetzt schon ziemlich betroffen. Da sind schon Veranstaltungen wieder eingeschränkt. Richtung Herbst, wenn die Schulen wieder aufgehen, wird das natürlich ein Thema werden. Es gibt in verschiedensten Branchen und in öffentlichen Bereichen Überlegungen zu einer Impfpflicht, damit man das einbremst. Es sind immer noch viel zu wenige geimpft. Bei Lehrern in Niederösterreich ist es jetzt der Fall, im Gesundheitsbereich gibt es sowieso viele Impfpflichten. Da ist das die Frage, warum sind Sie nicht offensiver dabei zu sagen, okay, also in gewissen Bereichen, wo man andere gefährdet, die nicht geimpft werden können, wie Kranke oder Kinder, wo es ja noch nicht geht, da muss man sich halt impfen lassen, zumindest wenn man neu eintritt.
Ja, also zunächst einmal ist das etwas, was man nicht als Bundeskanzler allein entscheidet.
Sie könnten eine Meinung äußern.
Wäre ich jetzt offensiv, dann würden Sie und andere mir morgen vorwerfen, ich hätte unseren armen Koalitionspartner nicht mitgenommen und das alleine in Salzburg verkündet. Also insofern, wie man es dreht und wendet, ist es falsch, hat die Festspielpräsidentin vorher schon zu Recht gesagt. Ich glaube, das ist eine absolut berechtigte Debatte, die im Moment auch gerade geführt wird. Wir haben ein Expertengremium, wo wir genau diese Frage auch thematisieren. Die Impfpflicht generell wird es definitiv nicht geben. Gewisse Bereiche oder Vorschriften in gewissen Bereichen, das gibt es jetzt schon bei anderen Krankheiten. Und insofern ist das auch in der Systematik per se nichts Neues. Wir diskutieren das gerade in der Bundesregierung und werden es zeitgerecht auch entscheiden. Ich möchte aber was Allgemeines noch dazu sagen, weil mir das noch wesentlicher erscheint als die Debatte über die Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Und das ist die generelle Frage des Umgangs mit der Pandemie. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 1,5 Jahren, klarerweise, so wie es viele Teamchefs in Österreich gibt, gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Hobby-Virologen, die tagtäglich gelernt haben, als erstes in der Früh sich die Frage zu stellen, wie schauen die Ansteckungszahlen aus? Nach einiger Zeit hat sich dann herumgesprochen. Man darf den Tageswert allein nicht betrachten, man muss auf die 7-Tages-Inzidenz schauen. Das machen jetzt auch seit 1,5 Jahren fast 8 Millionen Österreicher. Gut so. Wichtig ist nur, die Impfung hat vieles verändert. Es ging uns immer in der Pandemiebekämpfung darum, eine Überforderung auf den Intensivstationen zu verhindern. Es ging uns nie darum, alleine auf Zahlen zu schauen. Solange es keine Impfung gab, war der Blick auf die 7-Tage-Inzidenz aber insofern ein guter, weil wir uns relativ leicht ausrechnen konnten, 6.000 Infizierte, Daumen mal Pi, hängt immer ein bisschen von der Altersstruktur ab, aber rund 6.000 Infizierte gehen sich aus ohne Überforderung in den Spitälern. Mehr als 6.000 Infizierte pro Tag führen zu einer Überforderung auf den Spitälern. Mittlerweile haben wir bei der Gruppe der 65-Plus-Generation fast 90% geimpft. Ich wage mal die Behauptung, dass wir dort auf die 90% kommen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch bei steigenden Infektionszahlen nicht sofort ein Problem in den Spitälern haben. Wir haben in Großbritannien gerade über 40.000 Infizierte pro Tag, in Spanien 60.000 Infizierte pro Tag. Es werden bei uns die Infektionszahlen steigen. Das lässt sich auch nicht verhindern. Die Pandemie kommt in Wellen und genauso wie die Zahlen hinuntergehen, steigen sie auch wieder. Was mir also wichtig ist, und das möchte ich da noch kurz teilen, wenn ich darf, wir brauchen neben dem Blick auf die 7-Tage-Inzidenz vor allem auch einen Blick auf die Belastung in den Spitälern. Das ist die relevante Größe, das ist es, worum es geht. Und wir müssen schrittweise auch wieder zurückkehren zu mehr Eigenverantwortung. Ich war letztens in einer Runde mit 8 Personen, 4 davon haben freiwillig die FFP2-Maske getragen, 4 nicht. Danach hat es mich interessiert und ich habe die Frage gestellt, wer ist denn schon geimpft? Von den 8 Personen waren 6 Personen doppelt geimpft. Natürlich, klarerweise, die 4 mit FFP2-Maske waren auch unter den 4 oder unter den 6 der doppelt Geimpften. Die 2 nicht Geimpften waren auch gleichzeitig die, die nicht auf die Idee gekommen sind, die FFP2-Maske zu tragen. Was will ich damit sagen? Wir müssen als Gesellschaft aufpassen, dass wir nicht einen Weg gehen, ständig Einschränkungen zu verordnen für eine Gruppe, die sich ohnehin an alles hält und doppelt geimpft ist. Mein Vater ist 71, ist doppelt geimpft mittlerweile, hat sich lang zu Recht, Gott sei Dank, eingeschränkt, aber jetzt soll er doch bitte leben. Alles andere wäre ja absurd. Und insofern glaube ich, ja, wir haben steigende Zahlen. Darum werden wir als Politik auch überall, wo es möglich ist, versuchen gegenzusteuern. Landeshauptmann hat jetzt erst wieder regionale Maßnahmen sehr richtig gesetzt, um dort gegenzusteuern, wo es notwendig ist. Wir werden nach wie vor versuchen, mit der 3G-Regel und anderen Sicherheitsnetzen, die bei uns stärker sind als in anderen Ländern dieser Welt, auch gegenzusteuern, dass die Zahlen nicht sofort hinaufschnallen. Aber wir müssen uns bewusst sein, die Ansteckungszahlen werden steigen. Jeder, der geimpft ist, ist geschützt. Und wer nicht geimpft ist, der wird sich früher oder später anstecken. Und das wird kein Staat der Welt verhindern können. Das wird niemand ändern können. Und ich glaube, da müssen wir die Leute auch in die Pflicht nehmen, sich impfen zu lassen. Oder wenn sie sich nicht impfen lassen, dann tragen sie selbst natürlich auch das Risiko einer Ansteckung.
Habe ich noch eine Abschlussfrage an Sie aus der Perspektive von Eltern. Sie sind ja auch bald Vater. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, mit der Schulpflicht wird es noch dauern. Ja.
Da dauert es noch ein bisschen. Aber die Kinder können sich nicht impfen lassen. Viele Eltern haben Sorgen vor dem Herbst. Es ist wieder ein Sommer, wo nicht nachgerüstet wird in den Schulen, wo keine Luftfilter eingebaut werden, wie es viele gefordert haben. Wie schützt man die Kinder im Herbst?
Ich glaube, mit dem großartigen Konzept, das wir im letzten Halbjahr schon haben. Ich glaube, im Blick jetzt auf die Pandemiebekämpfung können wir durchaus einmal selbstbewusst festhalten, dass vieles sehr gut funktioniert hat. Wir sind da in Salzburg in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland. In Deutschland gab es einen harten Lockdown wochenlänger als in Österreich. Es gab in Deutschland eine Schulschließung wochenlänger als in Österreich. Wir haben als erstes Land der Welt in Europa auf Schnelltests in der Schule gesetzt und haben relativ früh die Schulen wieder geöffnet. Und genau mit dem Konzept würde ich gerne auch in den Herbst starten. Also ein möglichst enges Sicherheitsnetz, natürlich Selbsttests, natürlich die Möglichkeit, alles zu tun, um Infizierte frühzeitig herauszufiltern, aber auch ein klares Commitment zum Präsenzunterricht. Und zwar deshalb, weil sich eine Sache geändert hat. Im letzten Jahr, was ein Aussitzen und ein gegen die Zeit ankämpfen. Wir haben gewusst, die Impfung kommt. Wir haben gewusst, wir müssen noch einige Monate durchhalten und die Impfung ist der Gamechanger. Jetzt ist die Situation eine vollkommen andere. Die Impfung ist da und das Virus wird bleiben bei allen, die nicht geimpft sind. Und das wird in einem Jahr genauso sein wie in 3 Jahren, wie in 5 Jahren. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, reißen wir uns jetzt noch 3 Wochen zusammen und dann haben wir es überstanden. Die Situation wird jetzt ab jetzt immer gleich bleiben und daher ein Sicherheitskonzept in den Schulen, aber auch ein Präsenzunterricht, weil alles andere müsste ja bedeuten, man erklärt den Eltern, die nächsten Jahre wird es nichts, in 5, 6 Jahren, für mein Kind geht es sich dann schon aus, da ist dann wieder was mit dem Präsenzunterricht, das kann nicht funktionieren. Daher, wir müssen die Schulen öffnen, wir müssen zum Präsenzunterricht zurückkehren, mit einem Sicherheitskonzept, aber auch mit dem Bewusstsein, dass natürlich Ansteckungen bei Nichtgeimpften stattfinden werden.
Herr Bundeskanzler, herzlichen Dank. Danke fürs Dasein, fürs persönliche Dasein.
Danke. Vielen Dank. Sehr.